Sehnsucht nach Gott, das ist das Thema des Vortrags, auch des heutigen Tages. Markus hat es da sehr schön eingeleitet. Sehnsucht ist ein Thema, das etwas in uns anrührt, aber das wir mit unserer Sprache und unserem Verstand nur sehr schwer verorten können. Wonach sehnt sich ein Mensch, wenn er von der Sehnsucht nach Gott spricht? Ist es ein Sehnen nach dem Leben, nach Glück und Geborgenheit? Ist es eine Sehnsucht nach innerem Frieden, nach Sinn, Ganzheit, Liebe und Anerkennung? Die Liste könnte noch sehr viel länger ausfallen. Das Thema Sehnsucht an sich ist mir zum ersten Mal bewusst begegnet, als ich vor einigen Jahren eine Fortbildung bei der Kommunität Christusbruderschaft Selbitz besucht habe, die sich geistliche Begleitung nennt. Ich gehöre zu den Personen, die mit diesem Begriff geistliche Begleitung eigentlich überhaupt nicht viel anfangen können. Es klingt so nach Gong und spirituellem, esoterischen. Deshalb habe ich gedacht, was ist das? Eine Fortbildung der Bayerischen Landeskirche. Aber weil mir diese Fortbildung von meiner Schwester wärmstens empfohlen worden war, die meine Mentorin wiederum ist, habe ich mich zu einem Schnuppertreffen angemeldet, wo potenzielle Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus ganz Deutschland zusammenkamen, um das Programm kennenzulernen und sich eventuell eben für diese Fortbildung anzumelden. Und ich erinnere mich, bei dem ersten Auswahltreffen saßen alle angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, circa 40 an der Zahl, in einem großen Halbkreis und wurden gebeten, von der Anleiterin der Fortbildung folgenden Satz zu ergänzen mit den eigenen Worten. Gott ist für mich, und mein Glaube ist, Und ich saß recht am Anfang dieses einen vom einem Ende und jeder fing an, diesen Satz zu sprechen. Gott ist für mich das Ziel und mein Glaube ist der Weg, war ein Satz. Oder Gott ist für mich ein Baum und mein Glaube ist die Frucht oder so ähnlich. Als ich dran kam, habe ich gesagt, Gott ist für mich Leben und mein Glaube ist der Puls, was ich selber ganz toll fand. Gott ist für mich Leben, mein Glaube ist der Puls, das ist super. Und dann fast ganz am Ende des Halbkreises angekommen, saß ein älterer Herr, ein Bildhauer vom Beruf, lange graue Haare, lange graue Bart und so wie Johannes der Täufer, ein bisschen so eine Atmosphäre. Eine beeindruckende und intensive Persönlichkeit, wo man sofort nochmal hinguckt, nicht? Ja, passt nicht so in dieses Mainstream, aber wirklich, wie gesagt, eine Persönlichkeit. Und er sagte folgenden Satz. Gott ist für mich ein großes Geheimnis und mein Glaube eine große Sehnsucht. Ich wiederhole nochmal. Gott ist für mich ein großes Geheimnis und mein Glaube eine große Sehnsucht. Und dieser Satz hat bei mir gesessen. Die anderen Aussagen, meine inklusive, waren natürlich auch alle richtig und schön und nett. Aber diese Aussage, aus welchen Gründen auch immer, berührte etwas in mir, das ich zwar nicht so genau in Worte fassen konnte, was es ist, aber ich wusste, es hat irgendwas getroffen. Da klingt etwas in mir an. Und auch wenn es etwas abstrus erscheint, es war tatsächlich dieser eine Satz, der mich dazu bewogen hat, diese eineinhalbjährige Fortbildung geistliche Begleitung zu beginnen. Weil ich an dem Ort saß und das, was dieser Satz in mir ausgelöst hat, was ich normalerweise mit Worten sehr schnell bin, etwas zu erfassen, einfach nicht erfassen konnte, aber gemerkt habe, da ist was, da hat es was berührt. Und ich möchte diesem nachgehen. Die zweite Begegnung mit dem Thema Sehnsucht und damit eigentlich der Auslöser für eine tiefergehende Beschäftigung mit diesem Thema kam dann, als ich die Fortbildung zur Hälfte hinter mir hatte. Wir waren wegen einer weiteren Kurseinheit wieder für eine Woche in Selbitz und saßen wieder in einem Kreis und die Anleiterin entließ uns am Morgen in den Tag mit einer Frage, der wir nachgehen und die wir beantworten sollten. Und die lautete, was ist deine tiefste Sehnsucht? Und anfangs habe ich gedacht, wow, das ist eine tolle Frage, die muss ich auch meinen Studierenden im Unterricht sofort stellen. Was ist deine tiefste Sehnsucht? Und mein Eindruck war, da kommen mir sofort die tollen Antworten. Aber am Ende des Tages saß ich in meinem Zimmer und wusste immer noch nicht, wie meine Antwort auf diese Frage nun lautet. Dazu muss man auch sagen, dass diese Frage zu einem Zeitpunkt in mein Leben kam, wo ich an die letzten Grenzen meiner Kräfte angekommen war. Ich war vollzeitlich bei der IHL, also in Liebenzell, angestellt. Mein Mann Manuel vollzeitlich an der Uni Heidelberg, obwohl er eigentlich wegen meiner Arbeit und Familie gerne auf 50% gegangen wäre, was aber nicht erlaubt worden ist. Wir hatten 3 Kinder und Manuel war die Hälfte der Woche in Heidelberg und immer wieder für mehrere Wochen beruflich im Ausland unterwegs, da in Mikronesien. Und ich war praktisch alleinerziehend mit einem gefühlt 200% Job. Und als diese Frage so plötzlich an mich herangetragen wurde, aus dem Nichts, was ist deine tiefste Sehnsucht? Da kamen bei mir keine großen, edlen, geistlich tiefschürfenden Antworten hoch, wie ich es erwartet habe, sondern die einzige Antwort, die mir einfiel den ganzen Tag, war schlafen. Meine tiefste Sehnsucht ist schlafen. Solange ich will, wann ich will. Und Sie können sich oder ihr könnt euch alle vorstellen, dass das nicht unbedingt die Antwort war, die ich am nächsten Morgen in der ganzen Gruppe vor den geistlichen Leitern und Leiterinnen präsentieren wollte, als Theologin und schon gar nicht als Dozentin der Liebenzeller Mission. Und ich habe durch diese Frage ausgelöst gemerkt, wie übertüncht und vergraben von der Hektik des Alltags, von der Unruhe des Leistungsdrucks und Aktivitäten, von den Anforderungen des Lebens, die äußerlichen Bedürfnisse den Platz der Sehnsucht bei mir eingenommen haben. Das ist auch der Grund, weshalb ich es nicht in Worte richtig fassen konnte. Ich habe keine Worte und auch keinen inneren Zugang mehr gefunden für das, was eigentlich mein tiefstes Sehnen war und immer noch ist. Nur dieses Kling, bumm, da ist was. Aber was? Des Menschen Größe und Not, das ist eine interessante Beschreibung von Sehnsucht. Sie macht deutlich, dass Sehnsucht 2 Gesichter in sich trägt. Die Ahnung, dass es mehr geben muss als das, was wir jetzt sehen, spüren, machen und erleben. Und dass dieses Mehr etwas ist, das größer ist und schöner und vollkommener und lebendiger. Und gleichzeitig erfahren wir aber schmerzlich, dass die Welt, in der wir leben und wirken, übrigens auch die christliche Welt, ein Ort geworden ist, wo diese Sehnsucht nur sehr selten bis gar keinen Raum mehr hat. Wo Sehnsucht weder gefördert noch gefordert ist, sondern eigentlich stillgelegt wird, bis hin zur Auslöschung. Von allen Geschichten in der Bibel ist für mich die Erzählung von der samaritischen Frau am Brunnen in Johannes 4 ein Sinnbild für diese Sehnsucht geworden. Und ich möchte gemeinsam mit euch Johannes 4, 5 bis 26 lesen. Und ich möchte euch bitten, jeder Satz aus der Bibel ist weit, weit, weit kraftvoller und wichtiger als alle Sätze, die ich gemeinsam hier vortrage. Insofern möchte ich euch bitten, euch dem Geist Gottes zu öffnen, mit dem Gebet, dass Gott unsere Herzen und Ohren öffnet, dass wir hören lernen, wie Jünger es tun, und diesen Text mit mir gemeinsam lest. Ich lese vor, Johannes 4, 5 bis 26. Jesus kam in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm: Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie spricht zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der mit dir redet. Es ist für mich eine der berührendsten Geschichten in der Bibel, diese Begegnung und das Gespräch zwischen Jesus und der Frau am Brunnen. Die Samariterin ist zum Wasserschöpfen an den Jakobsbrunnen gekommen. Ein banales Alltagsgeschehen im banalen Leben einer Frau. Da ist nichts Wichtiges oder Großartiges zu spüren in ihrem Leben. Auffallend ist lediglich, dass sie nicht, wie es damals üblich war, in der Gemeinschaft mit anderen Frauen zum Wasserschöpfen gekommen ist, zu einer Tageszeit, wo es kühler wäre. Sondern sie ist allein hier, und das ist auffallend. Sie ist allein hier zur Mittagsstunde, da, wo es am heißesten ist, zur 6. Stunde. Und das hat wohl auch seine Gründe, wie so oft übrigens auch in unserer Gesellschaft, wenn jemand allein seinen Alltag bestreiten muss. Eine gewisse Einsamkeit, die die alltägliche Routine prägt. Das, was wir auch heute noch überall sehen können, in den Schulen, in den Arbeitsplätzen, bei den Aufgaben, Freizeiten und normalen Abläufen des Tages. Menschen, die allein sind. Es ist ein Alltag, in dem das Thema Sehnsucht keine große Rolle spielt, sondern die brutale Realität. Und diese Frau ist verständlicherweise völlig erstaunt und perplex darüber, dass ein jüdischer Mann sie als samaritische Frau anspricht. Und nicht nur das, sondern sie auch noch um Wasser bittet. Denn damit macht Jesus deutlich, dass er gewillt ist, ihren Krug zu benutzen, zum Trinken, obwohl jede Interaktion mit Samaritern als unrein galt für die damaligen Juden. Und es entwickelt sich zwischen diesen ungleichen Partnern ein Gespräch über das Trinken, über den Brunnen, über den Durst. Und in diesem Zusammenhang spricht Jesus vom lebendigen Wasser, das unseren Durst ein für allemal stillen kann und in uns selber eine Quelle des Wassers wird und ins ewige Leben quellen wird. Als die Frau von diesem Wasser hört, antwortet sie mit einem direkten Bedürfnis: Gib mir das Wasser, dass ich nicht mehr dürste und zu diesem Brunnen kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Es geht um ihren Alltag, um die Herausforderung in ihrem Alltag. Gib mir das Wasser, damit ich nicht mehr hierher kommen muss, allein zum Wasserschöpfen. So ungefähr, wie ich vorher gesagt habe: Ich will schlafen. Das direkte Bedürfnis. Ich will schlafen, dass ich nicht mehr aufstehen muss, sondern einfach nur meine Ruhe haben kann. Ein Bedürfnis, das an der Oberfläche treibt, aber in Wahrheit nicht die wirkliche Sehnsucht in uns berührt. Die Antwort Jesu macht deutlich: Er setzt an einem Punkt im Leben der Frau an, wo tief verschüttet, verborgen und verletzt ihre größte Sehnsucht leise pocht. So wie ein Herz, ganz schwach. Fast nicht mehr hör- und spürbar, aber immer noch da. Und Jesus sagt zu ihr: Geh hin rufe deinen Mann und komm hierher. Ein völlig abrupter Themenwechsel für jeden Leser. Und die Frau antwortet, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. 5 Männer und die Bibel lässt offen, ob sie von allen 5 geschieden wurde oder nur sexuell ausgenutzt worden ist und von vornherein überhaupt nicht verheiratet war, in einer Zeit, in einer Gesellschaft wie das damalige Judentum. Wir brauchen nur einen Blick zu schwenken in den Nahen Osten, Afghanistan, Ägypten, all diese islamischen Länder, wo noch eine gewisse konservative Gesellschaft herrscht. Und dann merken wir, was das bedeutet, 2000 Jahre zurück in diese Zeit, in diesen Raum. Auch mit diesem 6. Mann, mit dem sie zusammen ist, ist sie nicht verheiratet. Was in dieser Geschichte deutlich wird, ist aber, dass die größte Sehnsucht dieser Frau wohl auch ihre größte Not gewesen sein muss. Ich wiederhole noch einmal. Die größte Sehnsucht dieser Frau muss ihre größte Not gewesen sein. Immer wieder und wieder muss sie Anlauf genommen haben, um diese innere Sehnsucht zu stillen. Und das zeigt uns auch etwas von der Gefahr, die in einer fehlgeleiteten Sehnsucht innewohnt, nämlich das Wort Sucht. Und davon hat die Welt tatsächlich viel zu bieten. Karrieresucht, Unterhaltungssucht, Alkoholsucht, Pornosucht, Spielsucht, Magersucht, Geldsucht, Tablettensucht, Ruhmsucht, Kaufsucht. Es ist eine ganze Palette von Möglichkeiten, die unsere eigentlichen Sehnsüchte verdrehen und pervertieren und daraus eine Sucht werden lassen. Sie alle sind nicht das, wonach wir uns eigentlich zutiefst sehen. Wenn jemand eine Pornografie nach der anderen anschaut, dann ist es nicht das, was ein junger Mann oder ein junges Mädchen von ihrem Leben oder von seinem Leben erhofft, sondern es ist ein trauriger, niederschmetternder und zerstörerischer Ersatz für ein anderes Bedürfnis innen drin. Zu tief verschüttet, zu tief verborgen, vielleicht auch zu tief verletzt. Genauso wie Magersucht keine Sucht, Sehnsucht danach ist, mager zu sein, dünn zu sein. Man muss nicht Psychologie studiert haben, um zu wissen, dass dahinter eine Sehnsucht nach Wärme, nach Anerkennung, nach Blicken, die mich sehen, die mich nicht unscheinbar werden lassen. Sie sind alle ein trauriger und zerstörerischer Ersatz für etwas, das wir aus welchen Gründen auch immer nicht mehr greifen oder fassen können. Und so hat auch bei der samaritischen Frau der Lauf ihres Lebens gerade in dem Bereich, wo ihre Sehnsucht am größten war, nämlich die Sehnsucht nach einem Partner oder nach einer Partnerin, nach Geborgenheit, Zugehörigkeit, Wertschätzung, Liebe und Geliebtwerden, hat es allen Träumen und Sehnen ein Ende gesetzt. Ich habe keinen Mann. Das ist das Fazit. Nach 6 Männern. Und Jesus kennt diese Frau. Er weiß um ihre Situation, ihre Verfehlungen, ihre Not und ihre Sehnsüchte. Und er setzt sich zu ihr an den Brunnen und spricht mit ihr über lebendiges Wasser, über den Durst, über Theologie und über Anbetung, über Gott. Als hätte er alle Zeit der Welt, als wäre er nicht der lang ersehnte Messias, auf den alle Welt schon wartet. Und die Samariterin merkt im Gespräch, dieser Mann ist ein Prophet. Und schließlich spricht sie von der Verheißung, von der sie gehört hat, die ihr und auch ihrem Volk gilt. Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Und Jesus spricht zu ihr. Ich bin's, der mit dir redet. Viele von uns kennen sicherlich, ich habe immer wieder gehört, EC sind die maximum Motivierten. Viele von uns kennen sicherlich die berühmten 7 Ich-Bin-Worte aus dem Johannesevangelium. Jeder Theologiestudent und jede Theologiestudentin, egal wo man studiert, muss sich mit diesen bibelkundlichen Angaben befassen. Die sogenannten Ego-Emi-Worte. Ich bin. Ich bin das Brot des Lebens, ego emi. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Es sind große Begriffe, die hier aufgezählt werden. Aber ein achtes ego emi, ich bin Wort, wurde nicht mitgenannt. Und zwar ist es das allererste Ich-Bin-Wort, das im Johannesevangelium auftaucht. Und zwar in Johannes 4, 26. Ego emi holalon soi. Ich bin es, der mit dir redet. Es hätte ohne Frage, liebe Brüder und Schwestern, es hätte ohne Frage alle möglichen Szenen und Settings in der Bibel geben können, in denen eine so gewichtige Christus-Offenbarung wie diese so richtig ihre Geltung hätte bekommen können. Tada, mit Posaunen und Zimbeln, im Gottesdienst im Jerusalemer Tempel, wo die ganze religiöse Oberschicht und das Volk zusammenkommt, oder auf dem Markt nach einer spektakulösen Heilung und Auferstehung von den Toten. Oder vielleicht auch im Palast des Herodes als eine klare Ankündigung und Weisung. Ich bin es, der lang ersehnte und verheißene Messias. Von allen Szenarien, die wir uns hätten vorstellen können für eine Gottesoffenbarung, ist diese, wie wir sie hier in Johannes 4 zu sehen bekommen, wahrscheinlich die unscheinbarste, gewöhnlichste und menschlich gesehen ineffektivste. Ich möchte euch das noch einmal vor Augen malen, weil es mir so wichtig ist, dass wir Gottes Charakter, Gottes Wesen an dieser Stelle besser kennenlernen. Keine Menschentraube da, die sich um ihn gesammelt hat, um diesen Jesus, um diese Selbstoffenbarung zu hören und zu staunen. Die einzige Person bei diesem ersten Ich Bin-Wort, ich bin es, der mit dir redet, ist eine einsame, samaritische Frau mit einem verkorksten Lebenslauf und massiven Beziehungsproblemen. Und Jesus spricht, ich bin es, der mit dir redet. Es ist dieser Gott, der sich in Jesus Christus uns offenbart hat und der das Unbedeutende, merkt es euch gut, vor allem wenn ihr selber euch als unbedeutend fühlt, der dieses Unbedeutende in der Welt und das Zerbrochene in unserem Leben durch seine Gegenwart und seine Zuwendung, durch seine Zeit adelt und heil macht. Es ist dieser Gott, nach dem ich mich sehne. Der Gott, der unsere tiefste Sehnsucht kennt und dieser zerbrochenen Sehnsucht nachgeht. Dieser Jesus am Brunnen, im Gespräch mit einer Samariterin, ist der Gott, nach dem ich mich auch heute noch sehne. Und ich glaube, unser Alltag heute ist nicht so viel anders als der Alltag dieser Samariterin. Wir haben vielleicht keine 5 Männer oder Frauen, aber dafür haben wir jeder für sich andere verborgene Erinnerungen, Fehler, Schuld und Wunden, die unsere innersten Sehnsüchte mit der Zeit verstummen lassen. Und dafür gilt kein Alter, ob man nun 12 ist, 16 ist, 27 oder 47 oder 70. Und wie so oft, wenn etwas verstummt in uns, sind es die Psalmenbeter, die Worte für uns finden. Worte für die Not und Schmach und Angst und Schuld in unserem Leben. Aber auch Worte für diesen Gott, nach dem sie sich ausstrecken, den sie anrufen, gerade in ihrer Not und Angst. Von den vielen Psalmen, die diese Sehnsucht nach Gott beschreiben, möchte ich hier nur einen herausgreifen, den Psalm 42. Er fängt an mit den Worten, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. So schreit meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen? Und jetzt ist wichtig, und darauf folgen diese Verse. Meine Tränen sind mein Brot bei Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ich sage zu Gott, mein Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd umhergehen, von meinem Feind bedrängt? Wie ein Stechen in meinen Gliedern ist für mich der Hohn derjenigen, die mich bedrängen. Denn sie rufen mir ständig zu. Wo ist nun dein Gott? Meine Seele, warum bist du so betrübt und so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, meinem Gott und Retter, auf den ich schaue. Dieses verzweifelte Sehnen nach Gott, das der Psalmbeter hier in einem Kampf mit sich selber, das merkt man an diesem hin und her, es geht mir so scheiße. Wann hört das auf? Wie konnte sowas passieren? Warum hast du das zugelassen? Hörst du mich? Und dann, warum bist du so unruhig und betrübt in mir, du Seele? Harre auf Gott. Es wird der Tag kommen, wo ich ihm noch danken werde, wo ich sein Angesicht schauen werde, diesen Kampf mit sich selber. Dieses Sehnen, was hier zum Ausdruck kommt, ist nicht in einem stillen, sterilen Heiligtum, Sakristei entstanden, fernab von all den realen Kämpfen und Verlusten des Lebens. Das ist die Stärke der Psalmen. Sondern dass es mittendrin im realen Leben des Psalmbeters entstanden ist. Und diese Sehnsucht nach Gott erinnert uns daran, dass es noch etwas anderes gibt als das, was wir gerade erleben. Es erinnert uns daran, dass diese Welt, in der wir leben, nicht unser endgültiges Zuhause ist. Mit den Worten von Fulbert Stefensky: Selbst wenn es nur für Stunden oder Minuten ist, das Gefühl, es steht noch etwas aus. Die Lahmen gehen noch nicht, die Blinden sehen noch nicht und die Tränen sind noch nicht abgewischt. So viele Tränen, so viel Gelähmtes und Blindgewordenes in unserem Leben und in dieser Welt. Wo ist dann nun unser Gott? Der Psalmbeter aus Psalm 42 hat auf diese Frage seiner unruhigen und betrübten Seele mit einem Aufruf geantwortet. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, meinem Gott und Retter, auf den ich schaue. Ich bin es, der mit dir redet. So offenbart sich Jesus der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen. Der verheißene Messias, der Gott, der Mensch geworden ist, Immanuel. Der Gott, der es sich etwas hat kosten lassen, dass man ihn schauen kann, greifen kann, fassen kann, hören kann. Gott mit uns. Gott und Retter, auf den ich schaue und der uns wiederum verheißt: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ganz ehrlich, dieser eine Satz, ich wiederhole ihn nochmal. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dieser eine Satz steht gegen die ganze Not, die lähmende Angst und auch die verborgene Schuld in unserem Leben. Und menschlich gesehen könnten wir jetzt sagen, das ist doch nur ein Satz. Das ist nur ein Satz aus der Bibel. Hört sich gut an. Aber es ist doch lächerlich zu denken, dass mit dieser einen Verheißung irgendeiner Not in meinem Leben geholfen wäre. Einer gescheiterten Beziehung, einem sehnlichen Wunsch, das nicht sich erfüllt hat. Finanzielle Not, das Mobbing an der Schule, die Arbeitslosigkeit. Was soll dieser eine Satz? Mit was für einem Recht steht man denn eigentlich hier als Hauptmitarbeiter, Hauptamtliche und sagt, das ist die Antwort, ich bin's, der mit dir redet. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und hier an diesem Punkt endet wahrscheinlich unsere eigene menschliche Sprachfähigkeit. Und vielleicht ist deswegen die Sehnsucht so ein guter Ort, wo man anfangen darf. Und das Einzige, was wir tun können, ist empfangen und erfahren. In dieser Verheißung Jesu, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. In diesen Worten, liebe Freunde, liegt eine Kraft, wohnt eine Kraft inne, und so ist es, die unsere eigene menschliche Realität übersteigt, eine neue Realität eröffnet für unsere Augen, die stärker und endgültiger ist als die Not und die Realität, die uns umgibt. So hat es der Psalmbeter erfahren, so hat es die Frau am Jakobsbrunnen erfahren, die ihren Wasserkrug stehen lässt und in die Stadt zurückgeht und den Menschen dort von diesem Christus erzählt. Kommt und seht, ob es nicht der Christus ist. Und so haben es alle Zeugen im Neuen Testament erfahren, dieses Buch, dem ihr glaubt, weshalb ihr ja hier seid, entschieden für Christus. Und so habe ich es auch erfahren. Markus hat vorher gesagt, ich bin authentisch. Der einzige Grund, weshalb ich authentisch bin, ist nicht, weil es mir Spaß macht. sondern weil es mir wichtig ist zu sagen, das hat nicht mit dem Neuen Testament aufgehört. Und weil ich hoffe, dass es etwas von dieser Gewissheit rüberbringt, wenn ich authentisch sagen darf, ich habe es erfahren, so war ich hier stehe. Ich kann mich noch erinnern, nur eins von vielen, ich denke, inzwischen haben Ezela und ich schon so oft uns begegnet, dass ihr auch meine Biografie ein bisschen kennt. Aber ich habe immer wieder gesagt, mein Vater hatte sowas wie eine Sexsucht. Gott sei Dank nicht an uns ausgelassen, aber eine Affäre nach der anderen. Studentinnen, gefeierter Star, Professor, Theologieprofessor. Tausende bekehrt und sehr viel Gewalt. Tage, wo ich gedacht habe, meine Mutter überlebt es nicht. Und wir waren zwei Töchter, keine Söhne, die vielleicht hätten früher eingreifen können. Keine Sorge, sie ist nicht gestorben, sie sind immer noch verheiratet, ein Wunder Gottes. Aber es gab diese Zeit, wo ich vielleicht mit 17 oder 18 in meinem Zimmer saß und wieder von unten gehört habe, wie alles klirrt und wie wieder Gewalt, wo ich ein Messer in der Hand hatte und gedacht hatte, einfach hier aufritzen und dann ist das Ganze vorbei. Weil in der Situation denkt man nicht, dass man rauskommt, dass es irgendwann anders wird. Das denkt man vielleicht mit 47, aber nicht mit 16 oder 17. Und der einzige Grund, weshalb ich das tatsächlich nicht gemacht habe, ist, weil ich so feige bin, weil ich gedacht habe, was ist, wenn mich niemand vorher rechtzeitig entdeckt? Der Grund, weshalb ich das erzähle, ist nicht, weil ich einfach nur authentisch sein will. Der Grund, weshalb ich das erzähle, ist, weil ich heute hier stehe. Weil es eine andere Realität gibt, die stärker ist, die größer ist als die Not. Und wenn diese Realität nicht stärker gewesen wäre, dann würde ich heute hier nicht stehen, dann hätte ich nicht promoviert, dann hätte ich nicht einen Ehemann und drei Kinder. Obwohl ich solche schlechten Erfahrungen gemacht habe. Und das ist der Grund, weshalb ich sagen möchte, diese Zeugen des Neuen Testaments, von der die Bibel spricht. Dazu gehört auch ihr. Dazu gehören wir. Wir sind Zeugen, deshalb habe ich es vorher gesagt, man kann es nur empfangen und erfahren und dann bezeugen, dass dieser Satz, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, eine Kraft hat, die wir nicht erklären können, aber die da ist, die Menschen real rausholt, Menschen real durch das Meer geteilte Meer bringt. Homo Desiderium Dei, es ist bezeichnend, dass dieser Satz vom Kirchenvater Augustin in zweifacher Weise übersetzt werden kann. Der Mensch ist die Sehnsucht Gottes und der Mensch ist Sehnsucht nach Gott. Ich komme zum Schluss. Der bekannte Neutestamentler Ulrich Lutz hat 2014 eine theologische Hermeneutik des Neuen Testaments verfasst, so ein fettes Buch. Und dort gibt es ein Kapitel, das heißt Jenseits der Sprache. Und dieses Kapitel wird eingeleitet mit einem sehr herausfordernden Zitat, gerade für Theologen. Und es lautet so: Man wird damit rechnen müssen, dass eine Bach-Kantate oder ein Werk der Kunst schriftgemäßer sein kann als manche Sonntagspredigt. Zitat Ende. Man kann den Wahrheitsgehalt dieser Aussage sicherlich anfechten, aber gerade wenn es um Sehnsucht geht, dann glaube ich sogar, dass ein Bild wie zum Beispiel zwei Liegestühle am einsamen Strand vor dem weiten Meer oder ein Weg, der fern am Horizont endet oder ein Duft, der Erinnerungen weckt oder ein Lied, eine Melodie, die Vergessenes in uns wieder hochkommen lässt. Aus dem Nichts. Ein Bild, ein Duft, ein Lied. Ich möchte deswegen die letzten 3 bis 4 Minuten meines Vortrags zum Thema Sehnsucht nach Gott mit einem Musikstück abschließen, das in vergangenen Jahren der Hektik und auch der inneren Abstumpfung angesichts der nicht endenden Anforderungen des Alltags in mir immer wieder diese Sehnsucht nach Gott hat aufleben lassen. Gerade da, wo Worte und Begriffe gefehlt haben. Es ist eine Vertonung des Psalm 42,2 von Felix Mendelssohn Bartholdy. Ich weiß, es ist gewagt, das jetzt hier spielen zu lassen, aber ich möchte euch einfach bitten, euch zu öffnen. Vielleicht ist es nicht euer Lied, aber es ist ein Lied, in dem die Sehnsucht mitschwingt. Wie der hier schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Ich möchte mich jetzt schon bedanken für das Zuhören.